Börsenradio Network. Der Kommentar.
Ja, guten Morgen. Ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Morgen.
Wer in den vergangenen Nullzinsjahren Geld am Finanzmarkt verdienen wollte, ja, für den führte am Aktienmarkt kaum ein Weg vorbei. Wegen der Zinswende werden lang ignorierte Finanzprodukte ja wieder beliebter und sind im Einsatz. Die Zinswende hat Anleihen also wieder investierbar gemacht. Viele Markt glauben jetzt, dass wir im EZB und im Fed-Land den Zinsgipfel erreicht haben. Was denken Sie?
Ich denke, man muss sehr stark unterscheiden. Das ist das Wichtige, was man wirklich tun muss. Die kurzfristigen Zinsen könnten durchaus den Peak erreicht haben. Also das ist durchaus wahrscheinlich, dass die Notenbanken da wahrscheinlich nicht noch weiter anheben werden. Zumal jetzt die Inflationsraten auch etwas sogar deutlich zurückgegangen sind. Aber ich denke, wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, und da muss man vor allen Dingen drauf schauen, ist das Thema der langfristigen Zinsen. Und die sind natürlich zwar auch deutlich gestiegen. Da muss man schauen, ob die hier wirklich weiter erstmal nach oben gehen oder nicht. Also ich denke, ja, weil es gibt genügend Argumente dafür, dass gerade in den USA oder auch in Europa da erhebliche Argumente sind. In den USA haben wir drei Punkte, die enorm wichtig sind. Zum einen die Staatsverschuldung, die weiterhin ansteigt und deutlich ansteigt. Das heißt, es werden immer mehr Anleihen angeboten. Zum anderen fallen aktuell die Chinesen und auch die Japaner zum großen Teil weg, weil sie einfach kaum noch als Käufer auftreten. Und was ganz wichtig ist, auch die Fed tritt nicht momentan mehr als Käufer auf, die ja sehr stark eingekauft hat in den letzten zwei Jahren. Zudem, im Gegenteil, reduzieren sie ihre Bilanz natürlich weiterhin. Also dementsprechend können wir davon ausgehen, dass das natürlich dazu führt, dass die Zinsen am langen Ende durchaus weiter nach oben gehen könnten. Und im Euroraum sieht es nicht wesentlich besser aus. Auch hier gibt es natürlich auf der einen Seite Staatsverschuldung, aber das ist nicht das Hauptthema, sondern hier haben wir das Hauptthema, dass natürlich auch die EZB weiterhin auf einem sehr großen Berg an Anleihen sitzt und auf der anderen Seite aber auch die Inflationsziele noch bei weitem nicht erreicht hat. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass auch hier das eventuell eher beschleunigt wird, der Abbau der Bestände und der Reduzierung der Notenbankbilanz. Somit ist da durchaus eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir hier auch steigende Zinsen weiter sehen können.
Ja, was heißt das jetzt für die Entwicklung von Anleihen? Wo stehen derzeit auch die Renditen für Staatsanleihen in den USA und in Deutschland? Lang und kurz?
Na gut, ich meine, am kurzen Ende in den USA sind wir bei 5%, in Deutschland bei 4%. Und am langen Ende in den USA sind wir noch deutlich niedriger, bei unter 4. Und in Deutschland bei unter 3. Also dementsprechend können wir durchaus eine flache Zinskurve noch kriegen, was natürlich heißen würde, dass am langen Ende die Zinsen noch deutlich nach oben gehen müssen und damit auch die Kurse deutlich noch sinken können.
Wenn wir jetzt von lang und kurz sprechen, kleine Erklärung für die Hörer, was bedeutet lang und was ist kurz eigentlich?
Na gut, sehr kurz ist natürlich Tagesgeld, was man auf dem Girokonto an Zins bekommt. Und langes Geld heißt natürlich Anleihen, die irgendwo zwischen 7 und 10 Jahren Laufzeit, teilweise auch längere Laufzeiten haben. Ich meine, in den USA gibt es sogar 30-jährige Staatsanleihen, in Deutschland zwar auch, aber eher wenig. Aber in den USA ist das halt schon noch ein großes Thema. Aber hier geht es primär um die Laufzeiten 7 bis 10 Jahre, wenn man von langem Ende spricht.
Jetzt können wir noch eine Diskussion einschieben, Anleihen versus Aktien. Momentan an der Börse könnte man sagen, wenn man die Börsenlage des Tages, also die kurze Börsenlage des Tages zusammenfasst, der Optimismus für Aktien bleibt auch ungebrochen momentan, weil die Rezessionsängste nachlassen, nachdem Investoren jetzt davon überzeugt sind, dass die Fed am Ende ihres Zinserhöhungszykluses angekommen sind. Da haben sie eine andere Meinung. Aber momentan kann man feststellen, konzentriert sich eigentlich das Anlagethema wieder auf künstliche Intelligenz. Neue Rekordkurse bei den Aktien von Nvidia und Microsoft haben den Nasdaq ja auf ein 22-Monats-Hoch gehievt.
Na gut, also die großen Unternehmen, die großen Tech-Unternehmen sind natürlich tatsächlich weiter gestiegen, dadurch, dass sie auch ein Riesengewicht haben in den Indizes. Also viele kaufen leider auch ETFs und denken, das ist das A und O. Deswegen sind die sehr stark gestiegen. Man muss bei den ganz Großen aber wirklich Vorsicht walten lassen, weil schließlich sind die jetzt auch fundamental sehr, sehr teuer geworden. Gerade auch im Vergleich zu den kleineren und mittleren Unternehmen, die auch sehr, sehr spannend sind. Deswegen, da ist eher Vorsicht geboten bei den ganz großen Tech-Werten. Deswegen eher mal in die zweite, dritte Reihe schauen, wo es vielleicht wesentlich bessere Bewertungen gibt.
Machen wir weiter mit Anleihen. Die müssen ja quasi wieder zurückgezahlt werden. Der Unterschied Anleihen und Aktien, also anders als Aktien, sind Anleihen eigentlich fest verzinsliche Wertpapiere. Das heißt, wer eine Anleihe kauft, leiht dem Staat und Unternehmen für eine bestimmte Zeit Geld zu einem vorab verhandelten, festgelegten Zinssatz. Beim Kauf einer Aktie ist man Besitzer eines Unternehmens und beim Kauf einer Anleihe ist man Geldverleiher. Sollte man nicht lieber Geld umtauschen in Besitz?
Es kommt auf die Bewertung immer drauf an. Das ist das Wichtige. Man muss halt schauen, wie ist eine Aktiengesellschaft bewertet? Haben die entsprechend günstige Bewertung oder eine teure Bewertung? Wenn sie günstig bewertet ist, dann sind die natürlich durchaus interessanter in der Regel als einfache Anleihen, wo ich nur einen festgelegten Zins bekomme. Wenn ich natürlich eine Aktie habe, die entsprechende Kursanstiege hat und vielleicht auch noch zusätzlich Dividenden zahlt, dann habe ich natürlich einen wesentlich besseren Ertrag auf Dauer. Und Aktien, das muss man auch dazu sagen, haben langfristig in der Vergangenheit über alle Laufzeiten immer einen besseren Ertrag erzielt als Anleihen. Aufgrund dessen, dass man natürlich auch am Produktivkapital beteiligt ist. Und man muss eins sehen, warum leiht sich ein Unternehmen Geld zu 4 oder 5% Zins? Naja, weil sie natürlich mehr erwirtschaftet prozentual als diese 4, 5% Zins. Und dadurch muss einfach auch eine Aktie oder eine Aktiengesellschaft mehr Ertrag erzielen und erzielt sie im Regelfall auch.
Also es gibt unterschiedliche Anleihen, klar, die Staaten und die Firmen. Sprechen noch mal kurz über Staaten. Haushaltssperre USA. Ja, da gibt es ja immer wieder diese Shutdowns. Wir Deutschen machen uns da ein bisschen lustig über die Amerikaner manchmal, sagen, ja, bis sich Republikaner und Demokraten wieder einigen, dann ist alles okay. Das passiert jetzt aber auch gerade spannenderweise in Deutschland. Das deutsche Wort dafür heißt einfach Haushaltssperre. Das Bundesfinanzministerium erlässt eine Haushaltssperre auf die Ausgaben sämtlicher Ministerien. Sinkt dann der Wert einer Staatsanleihe?
Nein, im Gegenteil. Also man muss ja sehen, dadurch verschuldet sich der Staat natürlich weniger als vorher gedacht. Das heißt, dadurch haben wir weniger Angebot an Anleihen und das ist natürlich dann eher positiv. Wenn die Staatsverschuldung eben dadurch auch sinkt oder zumindest nicht mehr weiter steigt, ist das ja für einen Schuldner eher positiv, dass er eben besser in der Lage ist, auch später zurückzuzahlen. Also das ist eher positiv zu sehen. Und da wird auch dann bei solchen Themen einfach mal geschaut, okay, wo können wir Gelder sparen, wo wird unnötig Geld ausgegeben? Das führt dann zu einer Art Zwangssparen im Staat und das kann durchaus sinnvoll sein.
Nennen wir Fakten. Wie machen Sie es denn? Also zu wie viel Prozent Ihres Portfolios haben Sie Staats- bzw. Firmenanleihen? Ja, und nennen Sie doch mal ein paar Investments, wo Sie Anleihen investieren.
Na gut, ich meine, im diversifizierten Portfolio haben wir aktuell 50-50 Aktien und Anleihen. Die Anleihen selbst sind derzeit nicht in den USA, weil wir weiter von entsprechend steigenden Zinsen ausgehen auf der einen Seite und auch den US-Dollar halten wir noch wie vor für zu teuer, dass er eventuell fallen könnte gegenüber dem Euro. Wir sind eher tatsächlich in sehr kurzlaufenden Bundesanleihen oder auch sehr kurzlaufenden Unternehmensanleihen im Euroraum, aber wirklich sehr kurz. Das ist aber auch dann eher nur so 10 bis 20%. Wir sind viel stärker investiert in Anleihen anderer Märkte, beispielsweise norwegische Krone, wo wir Staatsanleihen über verschiedene Laufzeiten gekauft haben. Da gehen wir übrigens nicht davon aus, dass ja die Zinsen noch weiter steigen, auch am langen Ende nicht. Da denken wir, dass der Zinspeak auch am langen Ende erreicht ist. Ähnlich Polen zum Beispiel, polnische Zloty. Mit der neuen Regierung gehen wir davon aus, dass sich die Lage da erheblich bessert, auch dann gegenüber den anderen Staaten. Und damit werden sie auch kreditwürdiger wieder. Deswegen sind wir auch in Polen investiert. Aber auch in den Randmärkten sind wir deutlich investiert, beispielsweise in den stabilen Volkswirtschaften wie Indien, Indonesien, Mexiko. Also das spricht in diesen Währungen, wobei wir da Anleihen von supranationalen Emittenten kaufen, um eine Ausfallsicherheit zu haben. Das sind Emittenten wie beispielsweise die Weltbank, die KfW oder Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Entwicklungsbank, also alles AAA-Adressen.
Wie kommen Sie gerade auf Indonesien? Also Indien könnte ich jetzt mir noch gut vorstellen, aufstrebendes Land, viel investiert. Was sind die Argumente für Indonesien? Und spannend finde ich ja auch wirklich, dass Sie da einen sicheren Emittenten nehmen.
Ja gut, ich meine, Indonesien ist durchaus ein sehr stabiles Land und hat viele, viele Einwohner, darf man nicht unterschätzen, weit mehr Einwohner als Deutschland und ist eine stabile Volkswirtschaft mit stabiler Politik insgesamt. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es auch dort relativ stabil bleibt. Supranationale Emittenten nehmen wir deswegen in diesen Ländern, weil wir da einfach internationale Rechtssicherheit haben. Da können einfach die Staaten nicht einfach die Prospekte ändern, was bei Staatsanleihen der Fall wäre, oder auch andere Themen, die dann natürlich passieren können, wie beispielsweise Russland. Wir hatten auch russische Rubel vor dem Einmarsch der Russen, aber auch da supranationale Emittenten. Und dort haben wir die Zinszahlungen und auch die Rückzahlungen in US-Dollar quasi bekommen, während Staatsanleihen überhaupt derzeit nicht handelbar oder rückzahlbar sind. Deswegen hat man da dann auch solche Vorteile, die man dann mitnehmen kann. Und deswegen auch in diesen Ländern supranationale Emittenten.
Dieser Begriff supranationale Emittenten, was bedeutet das eigentlich genau?
Das bedeutet, dass es Emittenten sind, wie schon gesagt, beispielsweise eine Kreditanstalt für Wiederaufbau, die halt Infrastrukturprojekte in diesen Ländern zum Beispiel mitfinanzieren. Sehr, sehr viel. Da werden Straßen, Bahnlinien mit den Geldern gebaut oder Staudämme und so weiter und so fort. Also viel Infrastruktur. Und das sind dann auch eben wie asiatische Entwicklungsbanken. Das heißt, da haften die internationalen zusammengeschlossenen Länder haften dann einfach für diese ganzen Institutionen. Dementsprechend hat man da tatsächlich dreifach A-Rating auch durch die Ratingagenturen.
Und über welchen Weg kaufen Sie dann diese Produkte? Die sind nicht alle mit WKN ausgestattet wahrscheinlich.
Doch, die haben alle eine ISIN und alle eine WKN. Die werden auch alle ganz normal in Deutschland gehandelt. Dementsprechend, die kann man natürlich theoretisch über die Börse Stuttgart kaufen. Bei unseren Stückzahlen kaufen wir sie over the counter, nennt sich das. Das heißt über Broker. Aber die werden ganz normal in Deutschland gehandelt mit ganz normaler Wertpapierkennnummer und ISIN.
Was halten Sie von Anleihen-ETFs im Einsatz für Profis versus Privatanleger?
Man kann ein ETF natürlich nehmen, wenn man sich auskennt. Das gilt gerade für Privatanleger. Ich meine, ich muss natürlich schauen, in was will ich investieren? Wenn ich sage, okay, ich will in kurzlaufende Bundesanleihen investieren, dann kann ich einen ETF nehmen, wenn ich verschiedene haben will. Oder wenn ich sage, okay, ich will in den und den Märkten investieren, dann muss ich aber mich auskennen, wenn ich einen ETF nehme, weil ein ETF ist ja nichts anderes als ein Index, den ich kaufe über ein Instrument. Dementsprechend kann das natürlich sinnvoll sein, wenn man weiß, was man tut. Ansonsten ist es besser sicherlich, wenn man einen gemanagten Fonds kauft von Leuten, die entsprechend gut sind. Also das ist ganz wichtig.
Herr Eilers, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.